Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der für heute für die Predigt vorgesehene Bibelabschnitt aus dem Johannesevangelium umfasst etwa das erste Drittel des sogenannten hohen priesterlichen Gebets Jesu. Dieses Gebet wird so genannt, weil Jesus wie ein hoher Priester für seine Jünger vor Gott eintritt und bittet. Nach den knappen Angaben des Evangeliums hat Jesus es nach dem letzten Abendmahl mit der Fußwaschung, und zwar nachdem er mit den Jüngern aufgebrochen war und bevor sie den Bach Kidron zum Garten Gethsemane gelangten, wo Jesus ja dann verhaftet wurde. Ich lese aus dem Evangelium nach Johannes im 17. Kapitel die Verse 1 bis 8. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Amen. Jesus betet zum himmlischen Vater und sagt ihm: Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Mich erinnert diese Formulierung an die Szenen, wenn die amerikanischen Astronauten von ihren Flügen aus dem All zurückkamen und dann vor einem Kommandeur antraten und meldeten: Mission accomplished, Auftrag erledigt, und dann Bericht erstatteten. Auch der Bibelausleger Werner de Boer spricht von einem heiligen Rechenschaftsbericht des Sohnes vor dem Vater. Hier komme ich aber ins Stutzen. Jesus meldet seinem himmlischen Vater den Vollzug von dessen Auftrag vor seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung. Gleichzeitig bittet Jesus um Verherrlichung durch den Vater, damit dieser verherrlicht würde. Was ist damit gemeint? Auferstehung und Himmelfahrt? Ich denke, wir müssen uns Jesu Gebet genauer ansehen und dann fragen: Was lernen wir aus Jesu Bericht als Sohn an den himmlischen Vater über Jesus selbst, über seine Jünger, uns und jenseits dieses Abschnitts über die Welt? Jesus hat in seiner öffentlichen Wirksamkeit Menschen gelehrt, hat die freudige Botschaft des nahegekommenen Himmelreichs gepredigt und hat Menschen als Zeichen der Liebe Gottes geheilt. All dies tat er jedoch nicht aus eigener menschlicher Vollmacht, sondern immer im Namen Gottes, des himmlischen Vaters. So hat Jesus seinen Vater und dessen Liebe, das ist gemeint mit Namen des Vaters, den Menschen offenbart und ihn so verherrlicht. Insbesondere den Menschen, die der Vater ihm aus der Welt gegeben hat und die ihm deshalb willig nachgefolgt sind, hat Jesus die Worte gegeben, die der Vater ihm gegeben hat. In seinem Gebet behauptet Jesus von sich eigentlich Unvorstellbares. Der Vater habe ihm Vollmacht über alles Fleisch, das heißt über alle Menschen gegeben. Und weiter, er hatte volle Herrlichkeit beim Vater vor der Schöpfung der Welt. Wörtlich, Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und diese Herrlichkeit, bittet Jesus, möge der Vater ihm wieder geben. Damit stellt sich Jesus Gott gleich. Haben Sie schon mal im Fernsehen oder vielleicht sogar live den prunkvollen Autokorso gesehen, mit dem der Präsident der USA mit seinem Secret Service durch die Gegend fährt? Was für ein Auftritt! Und selbst der Apostel Paulus wird als römischer Gefangener von 200 Soldaten, 70 Reitern und 200 Lanzenträgern begleitet. Aber Jesus, dieser verfolgte Wanderprediger, der vor kurzem seinen Freund Lazarus 4 Tage nach seinem Sterben aus dem Tod auferweckt hat, zieht in Jerusalem auf einem Fohlen eines Esels ein. So demütig. Wir haben es gerade in der Lesung des Evangeliums gehört. Begleitet wird er bei seinem Einzug von einer ihm zujubelnden Volksmenge, die ihn zu Recht preist als König der Juden und als den im Namen des Herrn Gekommenen. Als Jesus aber von den Autoritäten Israels und Roms verurteilt wird, hat sich diese Menge verflüchtigt oder stimmt sogar mit ein ins Kreuzigt ihn. Was für ein Unterschied im Auftreten, was für eine Demut Jesu. Vorhin haben wir den Christus-Hymnus aus Philipper 2 gebetet, dass Christus in göttlicher Gestalt war, diese göttliche Gestalt aber freiwillig aufgab und Knechtsgestalt wie ein Mensch annahm. Als Mensch erniedrigte er sich selbst und ging stellvertretend für uns in den Tod. Darum preist ihn der Hymnus, deshalb hat ihn Gott auch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Die christliche Kirche hat lange, lange Zeit gebraucht, um für das menschliche und göttliche Wesen Jesu einigermaßen angemessene Worte zu finden. Denn Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Nur so konnte er ein Leben ohne Schuld und ungetrennt von Gott, also sündlos, führen. Das Ziel seines menschlichen Lebens, er gibt ewiges Leben allen, die der Vater ihm gegeben hat und ihm deshalb im Glauben nachfolgen. Worin besteht dieses ewige Leben? Jesus sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dabei meint Erkennen nicht nur ein Verstehen, nicht nur ein Akt des verstandesmäßigen Begreifens, sondern Erkennen meint, wie aus dem Alten Testament schon bekannt, eine vertrauensvolle, liebende Beziehung zu Gott über seinen Sohn Jesus Christus. Auch aus diesem Satz wird klar, dass das Gottesgeschenk des ewigen Lebens, also der Begegnung und dauerhaften Nähe mit Gott, ausschließlich über Jesus Christus möglich ist. Er ist der zwingend notwendige Mittler. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn, Jesus. Indem Jesus durch sein sündloses Leben, sein Lehren, sein Predigen und sein Heilen Gott den Vater verherrlicht hat, hat er sein Werk vollbracht, das ihm der Vater aufgetragen hatte. Deshalb ist jetzt die Stunde bzw. der Zeitpunkt gekommen, in der Jesus bittet, dass der Vater ihn verherrlichen möge. Wie bitte? Jesus steht doch vor seiner Verhaftung, seiner Verurteilung, seinem Leiden und seinem Tod am Kreuz. Und er hatte genau dies seinen Jüngern vorhergesagt. Wie kommt er da auf Herrlichkeit zu sprechen? Überschlägt Jesus seinen Leidensweg und redet mit dem Begriff von dieser Stunde bereits über seine Auferstehung und Himmelfahrt? Zuerst dachte ich so. Dann habe ich viel darüber nachgedacht. Mein Ergebnis? Nein, so ist es nicht gemeint. Bei dem Bibelausleger Werner de Boer las ich dann zur Bitte Jesu: Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Dieses Ziel steht aber nicht erst jenseits der Stunde selber als ihr Gewinn nach ihrem Ende. Wenn wir die Bitte Jesu so auslegen wollten, müssten wir alles vergessen, was Jesus über seine Erhöhung an das Kreuz gesagt hat. Nein, gerade in der Stunde selber, auf dem Leidensweg, der nun beginnt, soll die Verherrlichung des Sohnes geschehen, die zugleich zur Verherrlichung des Vaters durch den Sohn wird. Ja, genau so ist es meines Erachtens zu verstehen. Die Stunde der Verherrlichung Jesu ist genau die Stunde seines Leidens und Sterbens, dass er aus lauter Liebe, stellvertretend wegen unserer Schuld und Gottverlorenheit, für uns erleidet. Mit anderen Worten, indem Gott aus Liebe zu den Menschen seinen Sohn durch das Leiden führt, verherrlicht Gott seinen Sohn Jesus Christus und dieser verherrlicht Gott den Vater, der ihn gesandt hat. Wie Paulus im Römerbrief möchte ich an dieser Stelle ausrufen: O welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege! Damit kein Missverständnis aufkommt: Nicht Leiden und Sterben an sich wird hier verherrlicht. Um Gottes Willen, nein. Sondern Gott als Vater und Sohn wird dadurch verherrlicht, dass er aus lauter Liebe das stellvertretende Leiden als sühnendes Opfer für unsere Schuld nicht scheut. Als ich vor Jahren zum ersten Mal den Buchtitel »Der gekreuzigte Gott« von des Theologen Jürgen Moltmann hörte, fand ich das skandalös. Ja, Jesus hat als Mensch gelitten, aber soll Gott selbst am Kreuz gehangen haben? Aber genau so war das in Jesus Christus, dem wahren Menschen und wahren Gott, dessen Herrlichkeit im Leiden aus Liebe für uns Menschen aufscheint. Denn nur im stellvertretenden Leiden und Tod Jesu Christi zur Sühne von Sünd und Schuld ist das Geheimnis der unendlichen, wundervollen Liebe Gottes in voller Herrlichkeit zu entdecken. Was lehrt uns Jesu hohes priesterliches Gebet über seine Jünger? Im Unterschied zu den Machthabern Israels und Roms, zu den Pharisäern und zu den Sadduzäern, haben die Jünger erkannt, dass alles, was der Vater dem Sohn gegeben hat, vom Vater, also von Gott ist. Sie haben verstanden, Jesus ist mit Gott Vater auf dem Weg und nicht mit Beelzebub, nicht dem Satan im Bunde. Sie haben wahrhaftig erkannt und geglaubt, dass der Sohn Jesus Christus vom Vater ausgegangen ist und dass der Vater den Sohn gesandt hat. Die Jünger haben die Worte, die Jesus ihnen gegeben hat, angenommen. Deshalb wissen sie, dass der Weg zu Gott nur über Jesus, den Gesalbten Gottes, den Messias bzw. Christus, führt. Die Jünger haben das Wort, haben des Vaters Wort bewahrt. Das heißt, sie nehmen es ernst, vertrauen darauf, erinnern es und halten es. Deshalb sind die Jünger Jesu die Empfänger des ewigen Lebens und werden in Gottes Ewigkeit in seiner Nähe und Liebe leben. Auch wenn es nicht zu unserem heutigen Zeitgeist passt, möchte ich ergänzend den Vers, der unserem Textabschnitt folgt, zitieren. Darin betet Jesus: Ich bitte für Sie, meine Jünger, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Jesus verspricht also keine Allversöhnung. Es ist nicht egal, ob wir ihm in dieser Welt Glauben schenken oder nicht. Er schenkt seinen Jüngern das ewige Leben. Was bedeutet Jesu Gebet für uns heute praktisch? 4 Aspekte. Erstens, ich denke, dass wir immer wieder das Leiden und Sterben Jesu im Gebet bedenken müssen, um dem Geheimnis seiner Liebe und seiner Herrlichkeit wieder etwas mehr auf die Spur zu kommen. Zweitens, im Nacherleben von Jesu Kreuzestod und in jeder Begegnung mit Gott und seinem Wort muss ich damit rechnen, dass seine Maßstäbe sich völlig von unseren normalen weltlichen Maßstäben unterscheiden. Gott ist sowohl der, der uns ganz nahe kommt, aber auch der ganz andere. Das zeigt sich in Jesu Herrlichkeit im Leiden. Das zeigt sich zum Beispiel auch in seinem Einzug in Jerusalem, als der Friedensfürst auf einem Eselsfüllen, der erkennbar nicht die weltlichen Machthaber bedroht hat. Drittens, dies bringt uns zum Lobpreis Gottes wegen seiner Herrlichkeit als der gekreuzigte Gott und zum Danken. Viertens, so wie es uns Jesus in seiner Rede vom großen Weltgericht in Matthäus 25 zeigt, ist Jesus auch heute bei den Menschen im Leiden. Wo wir Jüngerinnen und Jünger Jesu zu den Menschen mit Hunger, Menschen mit Durst, Menschen in der Fremde, Menschen in der Nacktheit, Menschen in Krankheit, Menschen im Gefängnis gehen, begegnen wir ihm selbst in seiner Herrlichkeit der Liebe. Bei ihnen, also nicht unbedingt bei den Mächtigen, Gesunden und Wohlhabenden, zu denen es uns immer so hinzieht, ist unser Platz als Christen. Dazu verhelfe uns der Heilige Geist. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.